Wort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Alle spendeten seiner Rede Beifall und staunten über die Botschaft von Gottes rettender Gnade. Aber sie wunderten sich, so etwas aus seinem Mund zu hören und sagten zueinander, ist das nicht der Sohn Josefs? Da sagte Jesus zu ihnen, sicher werdet ihr mir jetzt mit dem Sprichwort kommen, Arzt, hilf dir selbst. Wenn du in Kapharnaum so große Dinge getan hast, wie wir es gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Aber ich versichere euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Ja, ich muss euch noch mehr sagen. Zur Zeit des Propheten Elia lebten viele Witwen in Israel. Damals, als es 3,5 Jahre lang nicht regnete und im ganzen Land große Hungersnot herrschte. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisha gab es viele Aussätzige in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naam. Als die Menschen in der Synagoge das hörten, wurden sie wütend. Sie sprangen auf und trieben Jesus aus der Stadt hinaus, bis an den Rand des Berges, auf dem Nazareth liegt. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Aber Jesus ging mitten durch die Menge hindurch und zog weiter.
Ich möchte gerne nochmal beten. Vater im Himmel, danke für diesen Text. Danke für dein Wort. Und danke, dass du hier bist und uns jetzt begegnest. Und schon begegnet bist im Lobpreis und in der Gemeinschaft. Und ich bitte dich jetzt, dass du mir Konzentration schenkst und dass du uns allen Hürden schenkst. Du kennst jeden Einzelnen, wie er ist, in welcher Situation er ist. Und ich bitte dich, dass du ihn berührst und begegnest. Bitte, Herr, rede du zu uns. Und danke, dass du es tun willst. Wir geben dir die Ehre. Amen. Also Jesus geht wie gewohnt in seinem Heimatdorf in die Synagoge. Geht nach vorne, lässt sich diese Schriftrolle bringen und liest diesen Text aus Jesaja, setzt sich wieder hin, dann entsteht so eine große Spannung unter der Zuhörerschaft und dann steht Jesus auf und sagt, dieses Wort aus Jesaja ist heute mit mir in Erfüllung gegangen. Und die ganze Menge ist super begeistert. Die jubelt. Und wir müssen uns diesen Text nochmal genauer anschauen. Das ist wirklich der Hammer. Das ist ja so zu Beginn eigentlich des öffentlichen Wirkens Jesu, dass er diese Worte gesprochen hat. Das ist eigentlich so ein Stück sein Programm, sein Mission Statement für sein Wirken auf dieser Erde. Und er sagt, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Ich habe, weil es einfach so eine Freiheit schon ausstrahlt, diese Predigt überschrieben mit diesem, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das ist das, was Jesus, das ist sein Auftrag für uns, dass er uns frei macht, dass er den Armen gute Nachricht bringt. Ich meine, das ist sowieso begeisternd, dass Jesus ja wirklich auch die Armen gemeint hat, die am Rande der Gesellschaft standen, denen es wirklich schlecht ging, auf die keiner mehr geachtet hat. Und Jesus ist genau für die gekommen. Aber ich denke, das dürfen wir auch übertragen. Also wir haben heute Morgen, als wir zusammen gebetet haben, ich glaube, du hast dafür gedankt, dass es uns eigentlich so gut geht hier in Hamburg, in Deutschland, dass wir so einen Wohlstand haben. Und trotzdem habe ich den Eindruck, wir haben zwar Geld und wir können uns einiges leisten und wir müssen nicht hungern und wir sind relativ gut abgesichert, aber sind wir deshalb nicht doch manchmal ganz schön arm? Weil wir irgendwelche Maßstäbe bekommen, nach denen wir denken, leben zu müssen. Eigentlich ist es ja so in der postmodernen Gesellschaft total normal, alle anderen zu tolerieren. Und in irgendeiner Zeitschrift für junge Leute stand ein sehr interessantes Zitat, das möchte ich mal vorlesen, weil das nämlich letztendlich bei aller großen Toleranz gegenüber alternativen Lebenskonzepten ein unaufdringliches, aber sehr präsentes Bild vom perfekten Menschen gemalt wird. Da muss man sich nur mal die Werbung anschauen. Der optimale Mensch ist eben weltoffen, der hat viel erlebt, viel gelebt, trotzdem alles im Griff, selbstverständlich einen interessanten Job, viel Zeit für Freunde und selbstverständlich für die gut aussehende Frau und den erfolgreichen Mann. Der 30-Jährige, wie er hinter den vielen oberflächlichen, nur scheinbar beliebigen Bildern als Idealtypus dominiert, ist ein Übermensch. Und weil er so präsent ist, vergleichen wir uns mit ihm, weil er ein Übermensch ist, fällt der Vergleich negativ aus. Also dieses Bild, was uns da so vorgegaukelt wird, wie alles zu funktionieren hat. Man kann locker mal Familie, Job und Beruf und trotzdem alles wunderbar und dann ist man in der Situation und man denkt, ich glaube, bei den anderen funktioniert das alles, aber bei uns klappt hier gar nichts. Dann guckt man in den Spiegel und entdeckt, man sieht nicht so super toll aus wie die anderen. Dann kommen irgendwelche Castingshows für die Models, wie heißt sie noch, die Heidi, genau. Du findest sie hässlich, stimmt sie gar nicht so hässlich. Letztendlich ist es tatsächlich so, ich möchte nicht wissen, wie viele junge Mädchen schon dann in die Magersucht gekommen sind, weil solche Bilder gemalt werden. Und es ist wirklich so, dass so Übermenschen dargestellt werden, ein Ideal, das man gar nie erreichen kann. Und dann fängt man sich an zu vergleichen und ist plötzlich am Rand und ist gar nicht mehr drin. Und Jesus sagt, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich habe die gute Nachricht, dass ihr euch nach diesen Maßstäben nicht zu richten braucht, weil ich will euch befreien von diesem Druck. Ich möchte euch sagen, ihr seid wertvoll und ihr seid von mir gewollt, genauso wie ihr seid. Jesus möchte ihnen diese gute Nachricht bringen, dass sie okay sind. Du bist okay. Und du bist toll. Er will den Armen gute Nachricht bringen. Er will den Gefangenen zurufen, dass sie frei sind. Und in dem griechischen Text steht, dieses Verb, das ist eher so proklamieren, das ist also nicht so mal, und übrigens, ich wollte ja noch sagen, du bist frei. Nein, er wollte also wirklich so Freiheit proklamieren. Ihr seid frei. Ihr seid wirklich frei. Nicht so, okay, ich mache dir deinen Käfig, in dem du bist, noch ein bisschen größer, noch ein bisschen goldener. Nein, also wirklich, Käfig weg, du bist frei. Er sagt, dass er die Blinden sehen machen will. Ja, tatsächlich, er hat Menschen geheilt, die blind waren. Und ich denke, wir dürfen sehr wohl auch im übertragenen Sinne dann noch weiter darüber nachdenken, wo wir blind sind, wo wir das Sehen verloren haben, wo wir den Durchblick verloren haben, wo wir nicht mehr klarkommen, wo wir vielleicht auch in unserem Glauben anfangen zu überlegen, ist es eigentlich wirklich? Und Jesus sagt, ich will dich sehend machen. Und er will die Verletzten und Misshandelten sagen, ihr dürft in die Freiheit kommen. Er will ihnen Heilung schenken. Er will sie wirklich gesund machen. Da, wo Verletzungen wo wir Verletzungen mit uns tragen und diese Verletzungen dazu beitragen, dass wir uns gefangen fühlen und aus unserem Korsett nicht mehr rauskommen. Da sagt er, ich schenke euch die Freiheit. Und dann kommt dieser letzte Satz, ich will das Ja ausrufen, das Jubeljahr. Das ist so nach 49 Jahren im Alten Testament. Jetzt im Moment können wir das sehr gut nachvollziehen, was das für die Griechen bedeutet hätte. Das Jubeljahr. Die Griechen, ihr seid frei, ihr könnt neu anfangen. Keine Schuld mehr. Komplette Entschuldigung. Ich will jetzt keine politische Diskussion mehr anfangen. Nur, dass ihr versucht, mal einmal Grieche zu sein. Und als Rentner da an der Kasse zu stehen, da kommt keine Kohle mehr raus. Und dann kommt diese Nachricht. Ich will das Jubeljahr ausrufen. Das sagt Jesus am Anfang seines Auftretens. Das sagt er ja uns auch, seiner Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das lese und gucke auf die Wirklichkeit, dann habe ich den Eindruck, da ist echt eine Entwicklung nach oben möglich. Dass wir uns oft einen abkratzen. Wo ist diese ganze Freiheit? Wo ist das Sehen wieder, wo wir blind sind? Also im Bild gesprochen, habe ich da den Eindruck, dass Jesus uns als seine Gemeinde sagt, so jetzt passt mal auf. Hier habt ihr eine riesen weiße Fläche, größer als die hier heute jetzt ist. Und jetzt gebe ich euch Farbe und ihr malt mir ein Bild. Und er gibt uns Spraydosen, er gibt uns dicke Pinsel, dünne Pinsel, eine ganz große Vielzahl an Farbe und er sagt, so, ihr seid frei. Die Wand gehört euch. Ihr dürft hier ein ganz tolles Bild malen. Und wir sagen, ach, danke, Jesus. Aber ich will lieber malen nach Zahlen. Und dann gehen wir los in den Bastelshop und kaufen uns so einen kleinen Karton. Und da gibt es dann so einen Vordruck mit ganz vielen kleinen Kreisen drauf und Zahlen drin. Und dann sehen wir da so Farbtöpfchen. Hellgrau bis dunkelgrau. Hellgrau bis dunkelgrau und ein bisschen rot. Und dann fangen wir an zu malen und achten, dass wir bloß nicht über den Rand kommen. Und am Ende, und Jesus sagt: Nee, Moment, nicht mal nach Zahlen, Bild, Freiheit, mal groß. Nee, hier, und dann haben wir irgendwann den kleinen Hund in der Hand oder die kleine Katze oder den kleinen Blumenstrauß. Ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal so sind. Weil es gibt uns ja Sicherheit. Und diese Ränder, die können sehr wohl sein, dass wir sagen, du kannst machen mit mir, Jesus, was du willst. Aber die Kleidergröße, die muss schon so sein, wie ich mir das vorstelle. Oder mein Bankkonto, das muss so sein. Und selbstverständlich brauchen wir die oder die oder die Absicherung. Und weißt du auch was, wenn wir hier als Gemeinde unterwegs sind, durchaus in dem Rahmen, den wir uns hier so gesteckt haben. Nicht darüber rausmalen. Wir wollen keinen Jesus, der uns Freiheit schenkt. Wir möchten ein Malen nach Zahlen, Jesus. Als diese Leute damals, als wir die Geschichte gehört haben, eben von Tobias, erst haben sie gejubelt. Aber als Jesus dann sagte, so, jetzt komme ich aber zu euch, da wurde klar, das wollten sie nicht. Sie wollten, dass ein Jesus, der in ihrem System funktioniert, sie wollten keinen Jesus, der zu der Frau am Jakobsbrunnen geht oder zu den Samaritanern oder ins Zehn-Städte-Gebiet, wo keine Juden sind. Sie wollten ihren Jesus, der nach ihrem System funktioniert. Natürlich wollten sie Freiheit. Freiheit von den Römern. Aber dass Jesus ihnen Freiheit schenken wollte von ihrer Gesetzlichkeit, da wären sie im Traum nicht drauf gekommen. Und ich habe den Eindruck, dass es uns manchmal tatsächlich auch so geht. Dass wir zwar so einen Satz gerne hören, wenn Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Aber was das bedeutet und wir dann am Ende gar nicht genau wissen, was rauskommt, ich glaube, dass wir manchmal keine Freiheit wollen, sondern dass wir Sicherheit wollen. Wir wollen keine Freiheit, wir wollen Sicherheit. Jesus soll so an uns arbeiten, wie wir uns das vorstellen, in dem Rahmen. Das ist okay. Er darf uns gerne retten, darf uns gerne die Ewigkeit bringen. Und darf auch gerne die Prüfung funktionieren oder wofür wir alles so beten. Aber eben in diesem Rahmen, den Zahlen, den ja mal nach Zahlen, Jesus, den hätten wir gerne. Und ich denke, das Ganze hat etwas mit dem Stichwort zu tun, wenn es um Freiheit geht, dass wir etwas loslassen müssen. Dieses Ding, dass wir Sicherheit haben wollen, das müssen wir losmachen, loslassen. Wir müssen sagen, wenn Jesus wirklich an uns arbeiten darf, dann soll er so tun, wie er das will und wie er es meint, wie es gut ist für uns. Und dann dürfen wir Freiheit genießen. Und das habe ich in einem Urlaub so wunderbar erlebt. Meine Frau und ich haben einen Kurs besucht für Drachenfliegen. Also so der Paraglider, sondern so ein Flugdrachen. Ne? Und da waren wir in Südfrankreich im Urlaub und sind dann so einen Übungshang hoch und dann hatte man vor sich diesen großen Drachen und wurde mal in so einem Gurt festgemacht und mit Karabiner verankert oben in diesem Drachen und vor einem so eine große Aluminiumgestänge, das sieht aus wie eine Triangel. Ja, also so ein Dreieck. Und dann unten am Hang war der Fluglehrer und dann sagt er, so, dann nimm mal auf. Und dann fliegst du dann so mit deiner Schulter in diese Triangel rein und hast du diese 20 Kilo Drachen hochgenommen auf deiner Schulter. So, und dann standst du dann und sagt er, ja, links noch ein bisschen runter, damit es auch gerade ist. So, und dann sagt er, jetzt gehen wir los. Und du wusstest, das ist kein normales Losgehen. Und wenn du da losgehst, da wird was passieren. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Also bist du langsam losgegangen und dann sollte man langsam anfangen zu laufen. Du fängst an zu laufen und spürst plötzlich, das Gewicht von deinen Schultern verschwindet. Drachen bekommt Aufwind und du läufst weiter. Und der Lehrer hat vorher gesagt, du guckst nur auf mich. Du guckst nicht auf deine Füße. Du guckst auch nicht auf die Wiese vor dir, sondern Augen zu mir. Und dieses Gestänge, was du da hast, das ist kein Haltegriff, die Triangel, sondern damit lenkt man. Also man macht es so, dass man wirklich nur Zeigefinger und Daumen berührt und dann schwabbelt die Stange so drin. Und dann, wenn du fliegst, kannst du, wenn du ganz klein wenig nach vorne drückst, gehst du nach unten, einen Zentimeter. Einen Zentimeter nach vorne drücken, geht der Drachen nach oben, ganz klein wenig nach links drücken, macht eine Linkskurve, rechts drücken, Rechtskurve. Und ihr könnt mir glauben, die mit der großen Klappe und die mit der kleinen Klappe, ganz egal. Als wir da losrannten, der Drachen nicht mehr unsere Schulter berührte. Und du liest, und in dem Moment, wo unter deinen Schuhen kein Boden mehr war, hast du zugepackt. Du hast diese Stange angepackt, dass das Weiße vom Knöchel hier rauskam. Und Bruchlandung. Also bist gar nicht erst losgeflogen, sondern bist direkt wieder schwupps, Hang runtergerollert. Und dann hat der Drachenlehrer gesagt, so, jetzt machen wir es nochmal. Und du guckst nur auf mich und machst genau das, was ich dir sage. Okay, ich habe das gemacht, ausgerichtet, hoch, angefangen zu laufen. Und dann hat er genau diesen Moment gesehen, wo meine Schuhe fast den Boden verloren und ich gucke zu ihm hin. Da machte er so. Ich sollte die Stangen loslassen. Und ich habe es gemacht. Und das war so geil. Der Drachen fing an zu segeln. Und dann habe ich auf den Boden geguckt, nach 5 Meter, und dann war der Flug schon bald wieder zu Ende. Aber dieses Erlebnis, die Sicherheit loszulassen und einfach mal loszulassen und zu entdecken, dass der Drachen einen wirklich trägt und man in neue Dimensionen hineinkommt, das ist mir ein so schönes Bild geworden für unseren Glauben an Jesus Christus. Und das Tolle ist ja, dann bin da nicht hinzugekommen, wir haben uns entschieden, nicht noch einen fortgeschrittenen Kurs zu machen. Also Kurs 1 ist, man hat es geschafft, ne? Also einmal zu starten und dann auch zu landen, ohne eine Bruchlandung zu machen. Wenn man es dann ein bisschen kann und man darf dann selber auch ein Stück steuern und man hat auch den Fluglehrer dann noch im Blick oder nachher geht es ja dann auch ohne, dann ist das irgendwie so ein schönes Bild für den Glauben. Jesus will ja keine Marionette, er will ja, dass wir durchaus im Vertrauen auf ihn anfangen zu fliegen und dann steuern können und das machen können im Vertrauen und wissen, wie er es gut findet für einen. Und das wünsche ich uns, dass wir dieses Loslassen lernen und dieses Potenzial zu entdecken. Was heißt das für dich, dieses Loslassen? Es kann ja sein, dass du ein Mensch bist, der total pflichtbewusst ist. Vielleicht heißt es einfach mal, ich muss meine Pflicht mal loslassen. Ich lasse Pflicht mal Pflicht lassen. Vielleicht ist es genau umgekehrt. Du bist ein postmoderner, freiheitsliebender Mensch. Und es wäre für dich das Beste, mal zu sagen, und ich gehe mal eine Verpflichtung ein. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ist es das, dass du tatsächlich darauf vertraust, egal was dir dein Spiegelbild verrät und dir die Gesellschaft vorgaukelt, dass es nicht die Normen sind, die die Gesellschaft vorgibt, sondern die, dass Gott dir zusagt, dass du so wie du bist, okay bist. Das wirklich mal loszulassen. Vielleicht ist es das auf der Arbeit, am Arbeitsplatz, wo Normen vorgegeben sind, wie man zu funktionieren hat und wie man weiterkommt. Und du sagst, nein, ich habe auch eine Bergpredigt im Kopf und finde es cool, nicht so zu fahren, so vorzugeben, wie es da gesagt wird, sondern ich probiere es einfach. Ich lasse das mal los, wie all die anderen das machen. Vielleicht ist es auch, dass du ein biblisches Verständnis, eine biblische Überzeugung mal loslassen musst. Jesus hatte ja kaum ein Problem mit den Zöllnern, mit den Prostituierten oder Sündern. Sein größtes Problem waren die Frauen, die genau wussten, wie es zu funktionieren hatte. Vielleicht heißt es auch, dass du eine Überzeugung, die du hast, einfach mal loslassen musst. Vielleicht ist es eben eine Sucht. Und du weißt, vielleicht solltest du dich wirklich öffnen und den Mut haben, zu sagen, jawohl, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich weiß, was es bei mir ist. Was mein Lebensthema ist, wo ich immer wieder weiß, da will ich zupacken. Und Jesus mir sagt, da wo du los bist, da kann ich an dir arbeiten und dir Freiheit schenken. Und das wünsche ich euch allen. Amen.